Deutschlandfunk. Streitkultur.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe einer Streitkultur. Unsere leitende Frage soll sein: Konservativismus, ein Auslaufmodell? Bei der Bundestagswahl, da hat die Union das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Selbst in ländlichen Kerngebieten hat sie an Zuspruch verloren. Die Führungsfrage soll nun rasch geklärt werden. Auch ein personeller und inhaltlicher Neuanfang wird gefordert. Wir wollen aber weniger im engeren Sinne parteipolitisch fragen, sondern etwas grundsätzlicher vielleicht, ob der Konservativismus entkernt ist, ob lebensweltlich vielleicht grün das neue Schwarz ist oder zugespitzt, gibt es vielleicht ein Progressivismus-Diktat, bei dem Bewahrer als ziemlich gestrige Bremser dastehen und schlecht aussehen? Oder gibt es vielleicht Modernisierungsschäden zunehmend, bei denen eine zeitgemäß konservativ-skeptische Antwort vielleicht Sinn macht? Darüber wollen wir gleich sprechen. Zuvor aber einige wenige historische O-Töne.
Wir sind die Partei des konservativen Fortschritts.
Konservatives gibt es nur bei der Union. Und deshalb bin ich davon überzeugt, es ist wichtig, diese Säule zu stabilisieren.
Die Konservativen in Deutschland, die mögen sich beschweren, dass andere sie nicht immer gut behandeln wegen dieses Begriffs. Aber die dürfen sich nicht beschweren, wenn sie sich selbst dieses Begriffs nicht mehr mit Freude bedienen.
Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial.
Ja, eindeutige Stimmen. Sie werden sie erkannt haben. Konrad Adenauer, Erika Steinbach, Roland Koch und zum Schluss Angela Merkel. Ich darf Ihnen rasch die Gäste vorstellen. Bei uns ist Thea Dorn. Wir kennen sie als Schriftstellerin, Philosophin, auch Moderatorin diverser Formate. Bei uns ist auch Dr. Thomas Biebricher. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Copenhagen Business School in Kopenhagen. Beide sind uns zugeschaltet. Das Format verlangt, dass wir zu Beginn so ganz kurz eine vage Vorstellung bekommen, wie Sie denken, Frau Dorn. Ist der Konservativismus in Ihren Augen ein Auslaufmodell?
Na, sagen wir mal so, er hat zumindest keine besonders guten Karten derzeit. Denn die Zauberworte unserer Tage lauten ja doch eher Innovation oder gar Disruption. Und wie Sie es in der Anmoderation ja schon gesagt haben, derjenige, der fragt, aber was ist mit den Traditionen, mit dem Bewahren, der steht eben schnell als gestriger Depp da. Etwas polemisch gesagt, also heute ist es wichtiger, dass man seinem Kind jeweils das neueste iPhone-Modell kaufen kann, als ihm eine umfangreiche Bibliothek zu vererben. Es gibt ein Gedicht von Brecht aus der Weimarer Zeit, an das ich oft denken muss. Das heißt, alles Neue ist besser als alles Alte. Und das scheint mir eben doch sehr die Parole unserer Zeit zu sein. Und zwar eben nicht nur auf dem technologischen Sektor, sondern schon auch auf dem Feld der Gesellschaftspolitik. Wir werden über eine große Ausnahme sicher reden, das ist die Ökologie. Da scheinen mir die Zeichen doch sehr klar auf Bewahren zu stehen. Aber eben im Feld der kulturellen Überlieferungen, der Traditionen, da gilt einfach zu vieles heutzutage als diskreditiert, weshalb sich eben keiner mehr so recht traut, dafür eine Lanze zu brechen. Und um meine eigene Position jetzt auch noch ins Spiel zu bringen, also ich würde das so beschreiben, glaube aber, dass es ein Problem ist, weil ich überzeugt bin, dass eine Gesellschaft, in der das Tradierte, was ja eben immer auch das Vertraute ist, was Orientierung und Halt bietet, also wo all das immer eine immer marginalere Rolle spielt, solche Gesellschaften laufen Gefahr, die Bodenhaftung, den Kontakt mit der Realität zu verlieren und ja, schlicht und einfach durchzudrehen.
Sagt Thea Dorn, bei uns ist ja auch Thomas Biebricher vor wenigen Jahren, deshalb haben wir Sie auch eingeladen, haben Sie ein Buch veröffentlicht, Die geistig-moralische Wende, Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Auch an Sie die Eingangsfrage, Herr Biebricher, ist der Konservativismus ein Auslaufmodell?
Also ich glaube, in der Allgemeinheit würde ich es nicht formulieren, weil ich schon sagen würde, dass, wenn man jetzt mal sagt, Konservatismus geht aus von dem Impuls des Bewahrenwollens und vom Festhaltenwollen an bestimmten Aspekten des Status quo, auch einen gewissen Unbehagen gegenüber Neuerungen, die eben bestimmte Dinge des Bestehenden ersetzen sollen. Ich glaube, diese Impulse verschwinden nicht. Das sind, glaube ich, politische Energien, von denen ich jetzt jedenfalls nicht im deutschen Kontext beispielsweise glauben, dass sie auf einmal verloren gehen. Die Problematik für den Konservatismus scheint mir eher auf der Ebene der politischen Repräsentation zu liegen, denn da sieht es tatsächlich so aus und darauf bezieht sich in gewisser Weise auch die These der Erschöpfung aus diesem Buch, das Sie erwähnt haben. Da sieht es tatsächlich so aus, dass zumindest gemäßigter Mitte-Rechts-Konservatismus, nennen wir es mal so, dass der auf jeden Fall nicht besonders gut dasteht. Also wir haben alle das Wahlergebnis vor Augen und das hat sich aus meiner Sicht eben auch schon seit längerer Zeit abgezeichnet. Und das ist eben auch kein rein deutsches Phänomen, sondern wir sehen eigentlich dieses Einbrechen von gemäßigt konservativen christdemokratischen Parteien ja auch weit darüber hinaus im europäischen Kontext beispielsweise. Und dann ist die Frage, wohin sich eigentlich diese konservativen politischen Energien wenden und wie sie kanalisiert werden und repräsentiert werden.
Frau Dorn, ich zähle auf Ihren Widerspruch. Hat der Konservatismus nicht in der Vergangenheit nur Schrecken und Unheil angerichtet? Ich denke an die Prüderie, die Rollenzwänge. Ich denke an den großflächigen preußischen Militarismus und Wilhelminismus. Ich denke an Elitendenken, an Autoritarismus. Ich könnte jetzt so weitermachen. Gehört doch alles eigentlich in den Giftschrank, oder?
Sicher, aber Sie könnten natürlich auch ein Schreckensregister eines freidrehenden Utopismus, was der alles angerichtet hat, also die Verheerungen und Opfer meinetwegen eines Kommunismus, der ein Paradies der Welt errichten wollte, die sind ja auch nicht unerheblich. Deshalb, Herr Biebricher hat es ja schon angedeutet, also ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nicht findet, es gibt Bewahrenswertes. Oder eben es sind, ja, wie ich schon sagte, freidrehende Utopisten. Früher waren das vielleicht eher Kommunisten, heute sitzen die im Silicon Valley möglicherweise, die finden, dass unsere Welt nur eine schreckliche Vorstufe zu irgendwas ist, was es erst herzustellen gibt. Deshalb glaube ich schon, die große Konfliktlinie unserer Zeit ist gar nicht unbedingt die, ob es nicht irgendwas gibt, was wir bewahren wollen. Also ich habe es ja in meinem Eingangsstatement auch schon angedeutet. Ich glaube, die gesamte ökologische Bewegung ist kaum zu verstehen, wenn nicht als Konservative, weil sie diesen Planeten und ein lebbares Leben auf diesem Planeten bewahren will. Der große, große Streit scheint mir eher zu sein, was ist denn bewahrenswert und was gehört modernisiert oder noch eins drastischer gesagt, was gehört entsorgt. Darum scheinen mir doch die Kulturkämpfe und auch die politischen Kämpfe unserer Tage zu toben. Und da ist das, was früher mal eben eine, wie auch immer in der CDU oder auch CSU aufgefangene konservative Position war, zu sagen, es gibt traditionelle, also kulturelle Überlieferungen, deutsche, europäische. Es gibt bestimmte Geschlechterhierarchien, es gibt ein Verständnis von Sexualität und Familie. Das steht natürlich alles, und ich würde da sogar auch sagen, zum Großteil mit gutem Grund, mit dem Rücken zur Wand. Da gerät man halt wirklich ganz schnell in die Region des Reaktionären, wenn man sagt, da will man irgendwohin zurück oder was bewahren. Deshalb, ich glaube, der eigentliche Knackpunkt an der Konservatismusdiskussion ist, was soll bewahrt werden und was soll modernisiert oder entsorgt werden.
Ist der Konservatismus vielleicht ausgewandert? Was würden Sie sagen?
Würde ich, glaube ich, auch nicht ganz so unterschreiben. Ich würde aber, glaube ich, Frau Dorn insofern zustimmen, auf jeden Fall, als das tatsächlich die große Frage ist, eben auch für Konservative, die teilweise selbst nicht so gut beantworten können, glaube ich. Also was denn eigentlich bewahrenswert ist. Mir scheinen die Konservativen wirklich ein Stück weit verunsichert zu sein, was denn überhaupt denn das Bewahrenswerte ist. Auch weil es natürlich sicherlich heute umkämpfter ist, als es irgendwann mal war, wo es um irgendwelche kulturellen Bestände und Überlieferungen geht. Aber auch insgesamt, wenn man vielleicht auch selbst nicht so wahnsinnig viel da rein investiert hat, so ein Bild davon zu haben, was denn bewahrenswert ist.
Dabei gibt es doch in die Runde gefragt, vielleicht gute Gründe oder es gibt eine Reihe von Anwendungsfeldern. Ich nenne nun mal Biotechnologie, ich nenne Lebensschutz, Naturschutz, Heimat, Nation, von mir aus auch innere Sicherheit, Finanzen oder Bildung, wo konservative Positionen doch Sinn machen, oder Frau Dorn?
Naja, das ist natürlich jetzt aber auch schon ein sehr disparates Feld, was Sie da aufmachen. Also ich würde gerne nochmal eins grundsätzlicher fragen. Also wenn man sagt, der Gegenspieler des Konservativen ist ja in einer gewissen Weise die gesamte Moderne. Also weil eigentlich bedeutet Moderne, dass man eben nicht mehr sagt, eine Gesellschaft oder die Dinge bleiben oder sollen so bleiben, wie sie sind, weil es unsere Tradition, weil es die Überlieferung ist. Das Programm der Moderne ist, radikal aus Traditionen herauszutreten. Und da muss man einfach erstmal feststellen, dieses Programm hat den Westen in den letzten 230, 40 Jahren extrem erfolgreich gemacht. Da ist eine Maschinerie entstanden in diesem Dreieck aus den Naturwissenschaften, die mit Tradition gar nichts am Hut haben. Also Geschichte der Naturwissenschaften interessiert wirklich nur ein paar Spezialisten. Naturwissenschaften sind das Feld, wo es neue Erkenntnisse gibt, womit alte überholt sind. Das Feld der Technik, Technologie, das diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse umwandelt, eben in Apparate, in Medikamente, in Erfindungen, die Welt weiter beherrschbar machen. Und es ist die Industrie, die natürlich auch auf Innovation setzt. Und dieses Dreieck, Naturwissenschaft, Technik oder Technologie und Industrie, hat ja die westliche Welt so immens erfolgreich gemacht. Ich meine, wir haben es gerade in der Corona-Pandemie erlebt. Also falls es uns gelungen sein sollte, was ja auch noch nicht ganz klar ist, diese Pandemie und diese Krise einigermaßen zu meistern, dann verdanken wir das nicht irgendwelchen konservativen Methoden, sondern einer ziemlich radikal neuen Technologie. Denn die konservativen Methoden, Quarantäne, Lockdown, die konnte man auch im Mittelalter, wie unerfreulich das ist, haben wir alle erlebt. Und das Interessante ist ja, da habe ich, ich glaube, so habe ich, bis ich jetzt über das Thema nachgedacht habe, da noch nie drauf geguckt. In einer gewissen Weise kann man sagen, sind die Impfskeptiker Konservative, weil die sagen, ich traue diesem neuen Zeug noch nicht. Weiß der Teufel, was da alles drinsteckt und was das mit mir macht. Ich will das nicht in meinem Körper, ich will das nicht im Körper meiner Kinder. Also in einer gewissen Weise haben wir gerade so einen Konflikt, wo uns Konservative zur Weißglut treiben, weil sie sagen, ich vertraue dieser neuartigen Technologie nicht. Deshalb würde ich jetzt schon erstmal bei meiner Eingangsbeschreibung, dass es um den Konservatismus eben nicht gut bestellt ist. Weil für mich steckt in konservativ auch immer der Aspekt zu sagen, ich akzeptiere, dass es da draußen einen unverfügbaren Rest gibt, wo der Mensch mit all seinem Können, seiner Technologie und seinem Witz scheitert. Und wer auch von denen, die sich heute vielleicht noch konservativer gerieren, will das doch schon. Also wir sind doch so darauf geeicht, dass wir alles in den Griff kriegen. Unmöglich gibt's nicht, alles ist machbar. Und dieser Aspekt einer ja beinahe Demut im Konservativen, der sagt, da draußen ist was, was sich dem menschlichen Zugriff entzieht, der scheint mir doch ziemlich radikal abhanden gekommen zu sein.
Herr Biebricher, steht der Konservatismus mit dem Rücken zur Wand? Ich glaube, von Ihnen war das Beispiel mit Alexander Dobrindt, der in der Welt vor 3 Jahren schrieb, dass wir eine konservative Revolution brauchen. Da waren selbst die Unionskollegen verblüfft, ganz zu schweigen davon, dass er ziemlich schlecht beraten war, weil er damit an eine antidemokratische Bewegung erinnert hat. Also ich erneuere unsere Ausgangsfrage. So wie wir ihn bisher kennen, ein Auslaufmodell?
Naja, also er hat schon mit einer Menge Probleme zu kämpfen und ich weiß nicht, ob Alexander Dobrindts Einlassung wesentlich geholfen hat in dem Fall, die, glaube ich, wirklich also komplett opportunistisch einfach nur aufmerksamkeitsökonomisch zu verstehen war einfach, ne? Also um einfach mal eine Woche lang die Schlagzeilen zu dominieren. Ich glaube, deswegen hat man so rausgefeuert. Tatsächlich ist es ja auch so, dass weite Teile des Konservatismus ihren Frieden damit gemacht haben. Lange Zeit, im 19. Jahrhundert, noch nicht so sehr glücklich mit all diesen Phänomenen waren, aber damit hat man ja längst seinen Frieden gemacht. Die Problematik ergibt sich doch nur daraus, dass man gleichzeitig auf dieser Ebene eben absolument modern sein will eben und auf der anderen Seite eben nicht zur Kenntnis nimmt möglicherweise, was für eine disruptive Kraft eben in diesem Dreieck plus Kapitalismus drinsteckt. Und das bringt den Konservatismus, glaube ich, immer wieder in Schwierigkeiten. Das ist auch ein altbekanntes Problem. Gerade aus dieser disruptiven Kraft, die dieses Viereck entfaltet, so würde ich es nennen, ergibt sich ja möglicherweise eben auch ein Ansatzpunkt für konservative Vorstellungen, die ja daran ansetzen können, zu sagen, möglicherweise sind Gesellschaften einfach überfordert, auch mit dem Tempo der Transformation und mit dem Ausmaß der Disruption, dass wir uns sozusagen, in das wir uns sehenden Auges reinbegeben haben. Möglicherweise kann man jetzt auch nicht mehr so richtig raus, aber die Auswirkungen von auch diesen Beschleunigungsprozessen, die damit einhergehen und die großflächigen Transformationen eben auch, die damit einhergehen, sich dagegen zu stellen, das könnte ja eine mögliche konservative Position sein. Denn ich bin mir nicht sicher, ob eben wirklich so diese Modernitäts- und Zukunfts- und Innovationsbegeisterung eben wirklich so flächendeckend ist.
Könnte es sein, Frau Dorn, dass Konservatismus am Ende dann doch vielleicht ein ländliches Phänomen ist und bleibt? Oder andersrum etwas anspruchsvoller gefragt, dass der Konservatismus vielleicht seinen Anschluss an die städtischen Milieus verloren hat?
Ich glaube schon, dass es da eine Diskrepanz gibt. Also, aber das ist ja auch nichts Neues. Also die Motoren des Fortschritts waren schon immer die urbanen Zentren, die Städte. Also das ist seit, das war wahrscheinlich sogar schon im Mittelalter letzten Endes so, aber es ist definitiv seit der Moderne so. Das hat sich im Augenblick oder das verschärft sich möglicherweise gerade auch, was so alltägliche Umgangsformen vom ja, Reizthema Genderstern bis anderes. So, das, da gibt es sicher eine Diskrepanz. Aber ich glaube nicht, dass man einfach das, man macht sich zu leicht, wenn man sagt, also hier sind die progressiven Städte und da ist das irgendwie konservative oder eben hinterherhängende Land. Ich glaube, das ist, also mich interessiert wirklich nochmal der Punkt, ob es nicht so ist, dass wir also dass nicht jeder Mensch einfach eine große Portion Konservatismus in sich braucht und dass wir das halt nur nicht so gerne zugeben, weil es eben dem von uns ja jetzt hinreichend skizzierten Zeitgeist widerspricht. Also ein Denker, der für mich immer da ganz wichtig war und vielleicht sogar der sympathischste liberal-konservative Denker, den es in Deutschland gab, gab ja nicht so viele, ist für mich Odo Marquardt. Und der hat in den späten 80ern einen sehr klugen Essay geschrieben mit dem Titel »Zukunft braucht Herkunft«. Und da geht er zunächst mal von der unstrittigen Tatsache aus, dass der Mensch ein endliches Wesen ist. Und aus dieser menschlichen Endlichkeit folgert Marquardt, dass der Mensch eben auch nicht unendlich wandelbar ist. Weil er so ein begrenztes Wesen ist, ist er auch in seinen Wandelfähigkeiten begrenzt. Und er bezeichnet das mit der schönen Wendung, dass der Mensch eben grundsätzlich erstmal wandlungsträge ist. Und damit tut sich natürlich in der Moderne die Schere immer weiter auf zwischen einer Welt, die sich objektiv immer schneller verändert, und diesen wandlungsträgen Einzelnen. Also er bietet da jetzt auch kein Lösungskonzept an, wie man mit dieser Schere umgeht, aber er hat ein wunderbares Bild und das ist das Bild, wo er sagt, jeder Mensch braucht eine eiserne Ration an Vertrautem. Also so wie zum Beispiel Kinder, die ja die Welt erstmal erkunden müssen, die ja einem Sturm an täglichen Neuerungen ausgesetzt sind, weil sie die Welt eben noch gar nicht kennen. So wie Kinder immer ihr Lieblingsstofftier, ihren Teddybär rumschleppen, an dem sie sich festhalten können, brauchen im Grunde auch die Erwachsenen. Und das sind für ihn dann die Museen, die Bibliotheken oder eben auch vertraute Konventionen, Umgangsformen. Das sind, wenn man so will, die Stofftiere, die Teddybären, die Erwachsene mit rumschleppen, an denen sie sich festhalten können in einer rasant sich wandelnden Welt. Und die Schwierigkeit, wir kommen wieder auf das gleiche Problem, entsteht halt in dem Moment, in dem man sagt, naja, aber ganz viele von diesen Teddybären, die tun nur so kuschelig niedlich, das sind in Wahrheit ganz böse, patriarchale, kolonialistische Unterdrücker. Oder in einer pluralen Gesellschaft, in der man sagt, naja, das kann schon sein, dass der Goethe und der Thomas Mann und das Schützenfest dein Teddybär sind. Mein Teddybär sieht aber völlig anders aus. Das sind Aspekte einer arabischen Küche oder das sind andere Feiertage und dergleichen. Naja, um jetzt in dem Bild zu bleiben, scheint mir eben die strittige Frage zu sein, welche Teddybären braucht eben auch unsere erwachsene Gesellschaft, an denen sie sich halten kann? Und wie kriegen wir eben die Tatsache zusammen, dass es so viele hoch unterschiedliche Teddybären mittlerweile gibt, die ein jeder im Gepäck hat, weil eben die Gesellschaft einfach viel pluraler geworden ist?
Herr Biebricher, ist der Konservatismus nicht doch in schlechter Position, weil er naturgemäß defensiv ist? Wenn ich daran denke, dass ein Robert Habeck vor 10 Jahren schon für einen linken Patriotismus plädiert hat, ist er in schlechter Position, weil er naturgemäß defensiv ist?
Also das stimmt auf jeden Fall. Ich würde sagen, Konservatismus ist eben in erster Linie reaktiv und reagiert auf bestimmte Herausforderungen und Irritationen, Transformationen, die stattfinden, wo das Liebgewonnene, Althergebrachte durch anderes ersetzt werden soll. Und in gewisser Weise wird der konservative Geist getriggert, könnte man sagen, dadurch, dass da irgendwas in Gefahr gerät. Und auch meistens ist es so, dass Konservative erst in dem Moment eigentlich so ganz genau verstehen, was sie denn eigentlich bewahren wollen, in dem Moment, wo es eben herausgefordert ist. Aber das bedeutet eben auch, dass man oftmals immer einen Schritt zu spät kommt, um diese Dinge zu bewahren. Und ich würde das als sozusagen die tragische Seite des Konservatismus bezeichnen, der eben ganz oft tatsächlich nicht das Bestehende zu erhalten versucht, sondern das bereits Vergehende zu erhalten versucht. Und es dann eigentlich nur erhalten kann, indem er es ganz artifiziell aufrechterhält. Und dadurch eigentlich, also und damit geht eigentlich der Charme sozusagen des Konservativen verloren, dass er immer auch sich darum dreht, das Natürliche sozusagen, das Normal-Natürliche zu erhalten, das dann letztendlich aber eben oftmals, wenn überhaupt, dann nur künstlich aufrechterhalten werden kann. Und von daher ist es auch wirklich keine ganz einfache Geisteshaltung, weil man eben immer wieder damit konfrontiert ist, dass das, was man sich zum Ziel gesetzt hat, nicht erreicht werden kann und eben immer wieder die Erfahrung macht, dass Dinge, an denen man festhalten will, von denen man glaubt, dass sie bewahrenswert sind, eben doch dann irgendwann hinweggefegt werden.
Da würde ich gerne einhaken, weil das finde ich einen wahnsinnig spannenden Punkt. Das ist sehr klug beschrieben, glaube ich, eben diese Gefährdung, warum so viele Konservative ja dann auch abdrehen in Regionen, wo man sagt, das ist nicht mehr konservativ, sondern das ist einfach reaktionär. Weil es genau mit diesem Moment zu tun hat, dass man da den Eindruck hat, es gibt eben eine, nennen wir sie jetzt mal, progressive Revolution und da muss man sich dazwischen werfen oder man will den Salto Mortale rückwärts in die Zeit davor machen. Also das ist ja das, was auch nach Revolutionen passiert ist, meinetwegen in Frankreich oder auch in Deutschland, wo dann Restauration kam. Das würde ich aber sagen, die Leistung, also konservativ sein ist sehr anspruchsvoll. Ich glaube, die Leistung des Konservativen besteht eben darin, dass ihm das Radikale auf beiden Seiten ein Graus ist. Er ist, wenn man so will, eigentlich im Zwei-Fronten-Krieg gefangen. Also ich glaube, die Leistung eines Konservativen besteht darin zu erkennen, dass diese progressiven Revolutionen einen berechtigten Kern haben. Das ist das, was er den Reaktionären zurufen muss und sagen muss, nein, nein, das ist schon ein berechtigtes Innovationsanliegen, auch gesellschaftlich, was hier passiert. Und den Progressivrevolutionären aber zurufen muss, Leute, gleitet nicht in Terror ab, übertreibt es nicht, schlagt, dreht das Pegel nicht oder das Pendel nicht zu weit, treibt es nicht zu weit in die andere Richtung. Also das wäre für mich der einzige Versuch, konservativ sein heute oder strukturell sinnvoll zu definieren, zu sagen, der Konservative stellt sich dem Strom der Zeit nicht radikal entgegen. Nein. Der schwimmt da schon irgendwie mit, aber er hat ein Gräuel vor den Radikalisierungsexzessen und zwar sowohl vor den utopistischen, progressiven als auch vor den Reaktionären.
Sie sind in guter Gesellschaft. Andreas Rödder, der dazu vor 3 Jahren ein Buch gemacht hat, der Mainzer Historiker, der gerade in Washington lehrt, hat das mal so beschrieben, es gäbe das Paradox, dass Konservative heute das bewahren, was sie gestern noch bekämpft haben.
Wenn Sie Thomas Mann nehmen, also für mich eine der wenigen Leuchtgestalten eines deutschen Konservativen aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem 19. 20., um genau zu sein. Also wir wissen, wie vehement Thomas Mann während des Ersten Weltkriegs den demokratischen Gedanken bekämpft hat, das Westliche. Und nachdem aber klar war, jetzt ist die Republik ist die Form der Zeit, da kann man nicht mehr hinter zurückfallen, hat er die Republik verteidigt.
Deutscher Republik 1921.
Genau, also eben, nachdem er also zunächst in den Betrachtungen eines unpolitischen, also hat er eigentlich seine reaktionären Thesen von gestern widerrufen. Und ich finde, das ist ein Beispiel, wo man sehr klar dran sehen kann, dass es eben gerade nicht darum geht, denen jetzt die unsere Sprachgewohnheiten, unsere Essgewohnheiten, unsere Gewohnheiten, wie wir Männer und Frauen sehen, ändern wollen, denen entgegenzubrüllen, alles Quatsch, lass das alles. Sondern zu sehen, nein, nein, da ist ein berechtigter Kern drin, aber auch gleichzeitig dafür zu kämpfen, dass man es nicht übertreibt. Also deshalb, wenn dem Konservatismus irgendwas eingebaut ist, ist es, glaube ich, für mich noch gar nicht vorrangig die Nostalgie oder die Wehmut über Vergangenes, die schwingt sicher mit, sondern es ist der Appell zur Mäßigung. Ich glaube, das ist für mich der politische Kernbestand eines Konservatismus.
Herr Biebricher, das Format verlangt, auch wenn es jetzt nicht konfrontativ war, aber dass man sich die Position des Mitstreiters nochmal so ein bisschen vor Augen führt. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, vielleicht schreibe ich mal eine Fortsetzung meines Buches von vor 3 Jahren und baue ein paar Positionen von Frau Dorn mit ein?
Ja, also ich würde hoffen, dass ein paar von den Punkten, die Frau Dorn genannt hat, auch schon in dem Buch drin sind. Ich habe gerade das Nachwort für die Nachauflage geschrieben, aber ich versuche vielleicht noch ein paar Positionen da einzubauen. Nee, aber ich glaube, wir stimmen tatsächlich in einigen Punkten hier überein. Wie gesagt, ich sehe, dass die grundsätzlichen konservativen Impulse gar nicht so schlecht dastehen. Wie gesagt, ich sehe eher das Problem auf der Ebene der politischen Repräsentation. Aber ich glaube, in vielen Beobachtungen und Diagnosen sind wir uns durchaus einig.
Gibt es Punkte, wo Sie Herrn Biebricher noch mal hinterherdenken?
Ich hatte ja schon gesagt, also mir hat seine Beschreibung dieser Gefährdung des Konservatismus ins Reaktionäre zu kippen, ich finde die sehr, sehr triftig, weil ich sehe da auch eine große Gefahr. Und natürlich sind wir in diesem jetzt eher parteipolitischen Punkt nicht so richtig weitergekommen. Also woher kommt das, dass diejenigen, die eben jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, also so wie in Winfried Kretschmann, der ja auch in Entgegnung auf den Dobrindt ein Buch geschrieben hat, wo konservativ im Titel ist, wo er sich ganz klar zu einem ökologischen Konservatismus und zu einem Konservatismus im Sinne von, oder einem liberalen, wenn man so will, im Sinne von offene Gesellschaft, Demokratie bewahren bekennt. Also warum sind die Stimmen, die sagen, nein, nein, es gibt schon auch in den kulturellen Traditionen, in den Gebräuchen Aspekte, die bewahrenswert sind. Also es gehört nicht das ganze Kind mit dem Bade ausgekippt, obwohl man anerkennt, dass es da schlimme patriarchale und kolonialistische und rassistische Strukturen gibt. Also das scheint mir die eigentliche heiße Kampfzone zu sein. Wieso es so schwerfällt, da zu sagen, doch, doch, es gibt Bewahrenswertes und gleichzeitig anzuerkennen, welche Unrechtstraditionen da drin stecken. Das fürchte ich ist aber dann für ein weiteres Streitgespräch mehr als 30 Minuten Stoff.
Ich danke meinen Gästen, der Philosophin, Schriftstellerin, Moderatorin, Buchautorin Thea Dorn und dem Politikwissenschaftler Thomas Biebricher in dieser Streitkultur unter dem Titel Konservativismus ein Auslaufmodell. Bis hierhin führte durch die Sendung Michael Köhler. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weise noch auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie eine neue Ausgabe von Kultur heute.